Ich hoffe, alle haben gut gegessen und müssen jetzt verdauen und können dann bei mir gut schlafen. Aber damit es nicht ganz so weit kommt, will ich versuchen, ein bisschen was dazu zu erzählen. Wir haben ja gerade von Reinhold einen recht guten Eindruck gewonnen, was man mit SDR alles machen kann und was das Gute an SDR ist. Und genau das möchte ich mit diesem Beitrag, den ich euch erzählen möchte, vertiefen. Kurz zu meiner Person und hier nur dargestellt die Amateurfunkaktivitäten. Ich bin Relaisbetreiber in Bremen, Experimentierstation DB0 HFT mit allen möglichen Dingen. Ich bin Mitarbeiter im VUS-Referat des DRC mit dem Schwerpunkt SDR. Ich habe die SDR-Akademie gemeinsam mit Markus Heller, DL8RDS, gegründet. Ich bin Planer und Designer der Technik und der Antennen für das WISPER-Barken-Projekt in den Polarregionen, insbesondere halt in der Antarktis. Und ein zweites Projekt, was ich mit der DLR zusammen angefangen habe, wird vermutlich im Juni in Betrieb gehen. Die DLR plant, den Container dann nach Nordgrönland zu verschiffen. Und dort gibt es auch wieder eine WISPER-Barke und auch wieder mit meiner Technik oder mit dem, was ich dazu beigetragen habe. So, es gibt die Seite wisperlive.net, ich weiß nicht, wer kennt die? Okay, schick, ja, einige kennen sie. Ich kann sie auch gleich zeigen, wenn mein System hier greift. So, das ist diese Seite hier. Diese Seite zeigt die Aktivität von WISPER Multiband Transreceivern, wo man sehen kann, DL0 Hotel Tango, das ist die Station bei mir in Bremen, hat in den letzten 24.000, 7.000 und 24 WISPER-Reporte gesammelt, in der letzten Stunde 286. Das ist nicht viel. Es gibt auch Zeiten, da ist es doppelt so viel. Ja, aber der Gag ist, dass man von DP0GVN, dass man da unmittelbar nachgucken kann. Hier oben wählt man einfach aus, DP0GVN, da, und dann sieht man, die letzten 24 Stunden haben die 4.545, in der Tagszeit ist sehr schwach, in der Nacht kommt Europa und USA gut durch und da können die richtig viel reinholen. Dann haben wir hier noch alle möglichen weiteren Auswertungen, kann ich mal zeigen, das ist vielleicht nicht ganz so prickelig. Nicht? Die einzelnen Bandauswertungen und Darstellungen, ne? Und wer Lust hat, guckt sich das mal an. Ist meinem Gefühl nach eine schöne. Ich habe auf der letzten Hemradio das detaillierter erläutert und möglicherweise muss ich das noch ein weiteres Mal tun. Wir sind dabei weiter an Entwicklung und insofern sind dort Veränderungen noch möglich. Ich will zurück zum Vortrag und dort weitersetzen. Ja, es geht um Rapid-Tire-Anwendungen. Da habe ich auch schon Seminare zugemacht. Möglicherweise. Wer hat so ein Rapid-Tire? Oh, das sind immerhin 10%. Donnerwetter. Gut. Wer sich so ein Ding kaufen will oder damit was machen will, der sollte sich sehr klar, wie wir das in industriellen Projekten üblicherweise machen, erstmal eine eigene Zielfindung leisten. Das heißt, will er nur funken oder will er noch was mehr? Oder was anderes? Will er das Stationsgerät ersetzen? Dann ist die Frage, welche Ausgangsleistung darf es denn sein? Muss das Ding portabel sein? Übrigens, so ein Rapid-Tire mit so einem Powerbank zusammengekoppelt ist portabel. Ja? Kein Problem, kann locker 10 Stunden laufen. Ja? Macht aber eben bekanntermaßen nur 10 Milliwatt. Ja? Aber kann man auch mit funken. Will er Messtechnik haben? Welche Geräte will er denn damit erreichen? Typischerweise sind ja Oszilloskop, Speccy, Netzwerkanalysator und was so alles gibt. Da kann man sich was überlegen. Und möchte ich gern ein Messsystem haben? Ein Messsystem in der Anwendung zeige ich im hinteren Teil meines Foliensatzes. Weiß nicht, ihr habt ja in der Mittagspause genügend Zeit gehabt. Wahrscheinlich habt ihr schon mein Skript gelesen, meine 11 Seiten, die ihr in dem dicken Band findet. Die gelten als erweitertes Skript zu diesem Foliensatz. Ihr findet dort kein einziges Bild, keine einzige Folie, aber eben viele meiner Worte in entsprechender weiterer Form. Ja, was will ich mit euch erläutern? Rapitire in der Übersicht, Rapitire zum Funken, zum Messen im Scheck, als autarker EMVU-Motor im Monitor und eine kurze Zusammenfassung und für alle zur Kenntnis, das ist eine Rapitire. Ja, eine rote Drachenfrucht, manchmal auch als rote Kernfrucht bezeichnet. In den Supermärkten kann man sowas finden. Und aber den Rapitire, den ich meine, der sieht so aus. Man kann eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Vielleicht müssen wir noch 2 Bierchen trinken, dann wird die Ähnlichkeit deutlicher. Ja? Was kann der Rapitire nun im Großen und Ganzen in der Übersicht? Er ist von Xilinx, ein Zünd 7010 Single Board System mit einem FPGA. In diesem FPGA befinden sich, oder in dem gleichen Chip befinden sich drin, ein Dual-Core ARM A9, den man mit einem Linux OS betreiben kann. Und zusätzlich drauf aufgebracht sind 2 AD- und DA-Umsetzer, die mit 14 Bit und einer Abtastrate von 125 Megasamples, es gibt Leute, die haben das schon auf 150 Megasamples hochgezogen, kein Problem. Vorteil, ich kann 70 Megahertz gleich noch mitmachen. Das 4-Meter-Band, das ist die Idee dabei. Als Messgerät ist es ausgelegt, es hat 2 schnelle Inputs und 2 schnelle Outputs mit 125 Megasamples. Zusätzlich gibt es 4 langsame analoge IO-Aus- und Eingänge. Es gibt einen ganzen Berg von GPIO-Aus- und Eingängen-Netzwerk. Und bei meinem ist hier dran so ein kleiner Stick, der das Ding zum Access Point macht. Bedauerlicherweise habe ich heute Morgen beim Konfigurieren im Hotelzimmer vermutlich einen Fehler gemacht, sodass der Access Point zwar da ist, aber meinem Laptop keine IP-Adresse gibt. Daher kann ich mich jetzt nicht einloggen und kann euch das direkt vorführen, was ich vorhatte. Leider Pech, aber ich habe genug Folien und wir kommen da auch drüber hinweg. Ja, wie funktioniert so ein Ding prinzipiell? Ich habe drunter gelegt das FPGA, in dem wird eine Logik hineingeladen, die bestimmte Aufgaben erfüllt. Das FPGA hat die Möglichkeit, Speicheradressen bereitzustellen, nicht ganz wenig übrigens, und diese Speicheradressen, die können in das Linux OS hineingespiegelt werden. Vom Linux OS kann ich mit entsprechenden Linux-Programmen, die ich als Server benennen will, kann ich diese Speicheradressen sowohl beschreiben wie auch lesen und kann damit meine Aufgaben, die ich weiter oben mir vorgenommen habe, erledigen. Eine Verbindung gibt es über das Netz. Auf der anderen Seite habe ich ein beliebiges OS mit einem Client-Programm oder manche würden auch in der Windows-Welt spricht man von Treibern. Naja, in Gottes Namen. Und dann habe ich darüber ein Anwendungsprogramm. Dieses Konzept ist so grundlegend, dass alles, was ich mit diesem Rapitire mache, immer auf diesem Konzept basiert. Es gibt einen Berg von Foren und die wesentlichsten Foren, die ich als Informationen zusätzlich benennen möchte und selber sehr belobigen möchte, das ist das von Jörg Saure, cqnrw.de, wer kennt das? Sehr wenige. Dann würde ich das sehr empfehlen. Es ist ein tolles Informationsforum, wirklich toll gepflegt, mit sehr guten Dokumentationen zu dem, was die Leute sich ausgedacht haben und dazu gebracht haben an Informationen, sehr empfehlenswert. Viele gute Anregungen, um daraus ein Funkgerät zu machen. Nochmal, Jörg Saure und die Diskutanten dort, die kümmern sich überwiegend um die Anwendung als Funkgerät. Übrigens auch der Vortrag von morgen vom Edwin wird genau das auch beinhalten und wird zeigen, wie man daraus ein gutes Funkgerät machen kann. Und weil der Edwin ja morgen schon erzählt, habe ich mir gedacht, Funken, okay, machst du mal ein bisschen Überblick und dann kümmerst dich mal mehr ums das Messen. Dann gibt es das Repitaia Forum direkt von der Firma, eine Firma aus Slowenien, die dieses Produkt hergestellt und entwickelt hat. Da findet man alle Themen, in der Regel in englischer Sprache, aber dort sind eben hochkarätige Diskutanten drin und stellt man dort eine Frage, dann kriegt man wirklich eine Antwort, die das Problem löst. Das ist der wesentliche Vorteil dabei. Dann gibt es noch eine Repitaia als Whisper-AX-Gruppe, also diejenigen, die den Repitaia als Multiband-Whisper-Receiver verwenden, die diskutieren da auf der Yahoo-Gruppe. Muss ich erklären, was Whisper ist? Wer weiß nicht, was Whisper ist? Okay, 10%. Steht für WSPR, Weak Signal Propagation Reporter, ist ein eine digitale Senderart, die es erlaubt, in wenigen Hertz mit einer 4 FSK eine Übertragung zu machen von wenigen Bits binnen 2 Minuten und die es mit bis zu 33 Dezibel unter dem Rauschen eines SSB-Kanals erlaubt, Signale noch zu dekodieren. Das ist der wesentliche Gag dabei. Man kann mit 10 Milliwatt, übrigens mal spannende Frage, wer von euch traut sich mit 10 Milliwatt auf das örtliche VHF-Relais? Okay, gibt's welche? Danke für den Mut. Ja, aber mit 10 Milliwatt funke ich mit einem Stück Draht auf dem Hausdach nach VK und nach USA und USA täglich auf 20 Meter. 10 Milliwatt mit Whisper. Also nur mal, um die Idee klarzumachen, was man damit erreichen kann. Es dient dazu, um die Ausbreitungsbedingungen zu beurteilen, hatte ich ja schon gerade gezeigt, nicht die einzelne Funkverbindung. Okay, Funken mit dem Repitaia geht wie folgt. Ich brauche ein SDR-Bedienprogramm, das nutzt in der Regel Software, nämlich die Server- und Client-Software, und das FPGA, die von Pavel Demin gebaut worden sind. Pavel Demin dem ist das große Verdienst zuzusagen, dass er sich aus Hobby ran, ist nicht Funkamateur, ja, Mitarbeiter der Uni Löwen, der mit FPGA sich beschäftigt hat und diesen Repitaia für sich entdeckt hat. Und er hat eben alles das, was im Amateurfunk heutzutage genutzt wird, fast alles. Ich würde sagen 95%. Das ist von Pavel Demin gemacht worden. Wohlgemerkt, was die untersten Schichten angeht in meinem Modell. Ihr erinnert euch. Ja, die unteren Schichten, die sind von Pavel Demin gemacht. Darüber gibt es die Bedienprogramme und das sind die hier in der Tabelle genannte. GQAX für Linux, gibt es auch, glaube ich, für Windows. Dann HD-SDR für Windows, SDR Sharp für Windows, das sind reine Empfängerprogramme. Es gibt das Qwisk, wer kennt Qwisk? Oh, so wenig bloß. Ein super Programm, warum? Es kennt nämlich nicht nur die Betriebsart oder die Senderart SSB, CW, AM, FM, es kennt auch noch die digitale Sprachübertragung auf Kurzwelle. Ja, einfach wie so ein Modulationsverfahrensknopf einfach andrücken und dann gibt es plötzlich digitale Sprachübertragung. Alles drin enthalten. Deswegen finde ich das so genial. Die Flex-Radio-Leute haben jetzt angefangen, das für ihr System auch so zu machen. Klar, wenn in der Open-Source-Ecke sowas für lau zu haben ist, kann so eine Bude wie die Flex-Radio-Leute, glaube ich, da nicht dran vorbeigehen. Aber schön, dass Sie dahin gegangen sind. Ja, der wesentliche Gedanke ist, es gibt zum einen diese HP-SDR-Emulation, bis zu 10 Empfängern kann ich parallel auf unterschiedlichen Frequenzen laufen lassen. Eine schöne Geschichte, wer mal richtig viel Empfänger braucht, der macht die mit einem einzigen Repeater und hat 10 Empfänger auf 10 unterschiedlichen Bändern oder Frequenzbereichen. Schwierigkeit an der Stelle ist die hohe Informationsmenge, die aus der Netzwerkschnittstelle herauskommt. Da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Das schmale Kanäle, zum Beispiel 48 kHz Bandbreite, geht bei den HP-SDR oder HD-SDR-Systemen in der Regel einzustellen. Zweite Geschichte, 2 Empfänger und ein Sender. Ja, man kann sich immer die Frage stellen, wenn ich einen Empfänger habe, wofür brauche ich einen zweiten Empfänger? Gibt es viele Leute, die Conteste machen, die sagen, kein Problem, fällt mir viel zu ein. Und noch eine Möglichkeit, in reiner Stream, in HD-SDR-Technik, der praktisch an den HD-SDR angeknopft werden kann oder der ans GNU-Radio angesetzt werden kann. Da gibt es eben 2 Empfänger und 2 Sender. So, wie sieht so ein Funkgerät mit einem Repeater aus? Nun, ich habe mal hier 2 Bilder genommen, die aus diesem Forum genommen sind. Einmal vom DL4YEB. Man sieht eine große Kiste, vorne einen Bildschirm dran, Touchscreen, aber richtig schön groß, ganz wenig Bedienknöpfe an der Seite, fertig. Da drin ist ein Verstärker mit drin, der ein bisschen paar Watt macht. Das kann man auch bis 2 Kilowatt erhöhen. Gibt Leute, die bauen so ein Ding in ein Gehäuse ein und dann ist das eine PA mit Funkgerät. Macht dann eben mit LDMOS mal locker 2 kW. Okay, anderes Beispiel vom DF2BY, auch so eine Kiste, wieder vorne der Bildschirm. Meist wird darauf gerne genutzt Power-SDR. Wer von euch kennt das Programm Power-SDR? Ja, so 60% etwa. Okay, also ist ein Programm unter vielen. Ich hätte ja schon gesagt, QISC ist auch eine Möglichkeit und es gibt weitere, aber das ist eben auch mit drin. Wie sieht so ein Schaltbild aus? Nicht so schön zu sehen. Ich hätte das Bild gern doppelt so groß gehabt. Aber die Projektionstechnik gibt es derzeit nicht her. Das ist die von DD8IM, von dem Jörg Saure entworfene Geschichte. Man sieht hier den Repeater, ein paar Komponenten, die man im Fachhandel, im schlimmstenfalls chinesischen Fachhandel, sehr preiswert erwerben kann. Man stöpselt das Zeug zusammen. Hier sind noch die Relais mit bezeichnet und schon ist das Transceiverchen fertig. Man braucht dann natürlich noch vorne einen Rechner mit einem XOS, ne, also das kann Mac, Windows oder Linux sein und damit hätte man dann die Darstellungsform. Andere Beispiele sind das C25-Projekt. Wer kennt das C25-Projekt vom Edmund oder Edwin? Ja, immerhin 20%, nicht? Das ist sehr empfehlenswert, da gibt es eine gute Veröffentlichungen zu in der CQDL über mehrere Beiträge und morgen den Vortrag dazu, wo er das ein bisschen bewirbt und erläutert, was man da alles Tolles mitmachen kann. Dann der Discoret, eine Idee von Pavel Demmin und DA1AKF, der ist nicht im Raum, sehe ich nicht, okay, aber die haben ein System gebaut mit dem STM32, das ist ein kleiner Mikroprozessor, mit einer Soundkarte dran und dann ist der Repeater damit vollständig funktionsfähig, Funkgerät. Und ganz schick, ich bin ja Freund von so einem Schmeichelfon, wo man darauf rumschmeichelt und da gibt es eben entsprechende Software dazu und dann kann man den Repeater von dort aus bedienen. Leider nur dann, wenn er Access Point ist. Ja. Deswegen jetzt nicht. Der TRX mit mehreren Antennenanschlüssen stellt man sich die Frage, wofür brauche ich sowas? Die Flex-Radios haben das ja auch. Wofür brauche ich das? Nun, man kann wählbar unabhängig parallele Empfänger machen, aber zum Beispiel der R2T2, ich denke, der ist bekannt, das ist vom DRC, das Webradio, was durch die Mitgliedschaft Pro entwickelt und an mehrere Anwender verteilt worden ist. Und das kann eben auch der Repeater sein. Anwendungen sind digitale Sendearten wie WISPA, JT65 oder Reverse Beacon Network Skimmer. Was ist ein Skimmer? Ein Gerät, was einen gewissen Bandbereich empfängt und automatisch dekodiert und das auf eine Webseite meldet. Das ist ein Skimmer, der kann Telegrafie oder PSK31 oder irgendwas anders dekodieren, JT65, all das können die Dinger. Dann Diversity AX, Diversity, die Spitze der Empfangstechnik. Also wirklich eine tolle Sache, was man damit alles erreichen kann. Dann vertikal, horizontal, Ost-West oder den interaktiven Antennenvergleich, dass man einfach zwei Empfänger parallel laufen lässt und sagt, wollen wir mal gucken, welche Antenne besser ist. Und direkt das in Zahlen ablesen. Das geht bei WSPR ganz exzellent. Dann die Störunterdrückung. Wer benutzt so einen Störunterdrücker? Keiner. Doch einer. Ja, einen habe ich gesehen. Ganz tolle Geschichte. Ich muss einfach eine gute Antenne nehmen und eine Antenne, die nur Störungen empfängt. Zum Beispiel ein Drahtknäuel in der Ecke vom Scheck. Und dann nehme ich das Drahtknäuel und nehme die Amplitude und die Phasenlage der Störungen geschickt so, dass sie genau 180 Grad und in der Amplitude genau gegensinnig groß sind. Und schon habe ich einen störungsfreien Empfang meines gewünschten Fernempfangssignals. Funktioniert auf einer Frequenz ziemlich gut. Geht auch, wenn man das, es gibt dazu Veröffentlichungen in der CQDL seit 20 Jahren, wie man das mit POTI und entsprechenden Netzwerken macht. Also kein Problem, funktioniert. Und das Schicke ist, im Power-SDR-Programm ist das enthalten. Ich muss das nur aktivieren und mit zwei Antennenanschlüssen nutzen. Mehr nicht. Wird praktisch kostenlos dazugeliefert. Was kann ich damit noch machen? Ja, das ist der Rückkanal für die Predistortion. Wer weiß, was Predistortion ist? Okay, oh, weiß schon mal ein bisschen was. Also moderne Transceiver erlauben sich die Möglichkeit, durch eine nichtlineare Vorverzerrung des Sendesignals die Verzerrung der Endstufe zu kompensieren. Ich zeige dazu gleich ein Bild. Wie sieht das aus? Ideal wäre Eingangsleistung zu Ausgangsleistung dieser Strich. Real sieht das so aus. Ja? Und was mache ich jetzt? Ich baue hier einen zweiten Empfänger dahin, der hat eine Korrekturmöglichkeit. Beides miteinander multipliziert, blau und rot ergibt nicht ganz goethische Farbenslehre, schwarz. Ja? Also die schwarze Form ist ideal. Das Ergebnis sieht so aus. Ein typisches SSB-Signal als Zweitontest, ohne Predistortion, mit Red Pitaya gemessen, mit Predistortion hier unten. Ja, also da kann man sehen, könnte sich lohnen, wenn ich im Kilowattbereich bin und meinen Nachbarn noch ein bisschen Funken erlauben möchte. Okay, der kleine Unterschied beim Red Pitaya ist als Messgerät ausgelegt, nicht als Funkgerät, hat einen externen Rechner integriert, kennen wir schon, die SDR-Dinger haben immer einen externen Rechner, ist ohne Hilfe netzwerkfähig, auch wichtig, die meisten SDR-Dinger haben meist kein Netzwerk mehr drauf, kann zum selbstständigen Messsystem werden, kann autarkes Funksystem werden, zum Beispiel ein achtkanaliger Multiband, Whisper-Transceiver. Der wesentliche Gedanke ist, dass ich die FPGAs schnell wechseln kann, und zwar binnen Millisekunden. Ich kann binnen Millisekunden beliebige FPGAs hineinladen, hier in dem Bild versucht anzudeuten. Vektoranalysator, Oszilloskop, Spektrumanalysator, SDR oder beliebige programmierte Funktionen, das will ich ja noch zeigen. Ja, wie sieht der Whisper TRX aus? Nun, acht parallele wählbare Bänder mit Decoderer, mit Decoder Diversity, das heißt, ich dekodiere einfach ein Band mehrfach und wähle mir dann das bestempfangene Signal von meinen beiden Antennenanschlüssen aus. Die werden in die WISPA-Datenbank gemeldet. Das ist die Idee. Außerdem habe ich die Möglichkeit, mit einem kleinen GPS-Empfänger als Bausatz beim Chinamann für 2,47 Euro im Kampfpreis inklusive Versand zu bekommen, kann ich also den praktisch auch noch als Frequenzreferenz verwenden. Ich kriege eine Frequenzsicherheit von 10 hoch minus 8 bis 10 hoch minus 10 dabei hin. Das ist so ungefähr der genaueste Oszillator, den man so üblicherweise im Scheck hat. Was kann man mit dem Red Pitaya machen? Funken haben wir jetzt abgehandelt. Programmieren, ich habe das in Anführungsstriche gesagt, weil manche Leute sagen, naja, Skripten ist nicht Programmieren. Sage ich, stimmt. Insofern, aber was schön ist, man kann das Ding mit Python, programmieren. Und mein absoluter Favorite ist Jupyter Notebook. Wer kennt Jupyter Notebook? Ah, 3, 4 Leute. Muss ich kurz erklären. Wahrscheinlich diejenigen, die sich mit Ingenieurmathematik bekennen oder benutzt haben, kennen MATLAB. Wer kennt MATLAB? Okay. Wissen von gestern. Ja, Hintergrund ist die Tatsache, ich bin ja in der Elektrotechnik und meine Kollegen und ich haben entschieden, wir haben einen Kurs für wissenschaftliches Programmieren. In der Vergangenheit war das mit MATLAB, ein älterer Kollege hat das mit MATLAB gemacht, haben gesagt, bürgerlicher Unfug, machen wir nicht mehr. Wir nehmen jetzt nur noch Python und da gibt es ein Numerical Python und das macht praktisch alles das, was man in MATLAB kennt, genauso, aber ohne die teuren Toolboxen, die man bei MATLAB kaufen muss und mit dem absoluten Knaller, dass das auf jedem beliebigen kleinen Gerät, auf dem Python läuft, funktioniert und nicht das, was MathWork nur will. MathWorks, die Hersteller von MATLAB, sagt einem ja, auf welchen Geräten man das benutzen darf. Und da gehen eben manche Geräte noch nicht. Aber Python geht auf allen. Das ist der wesentliche Gag dabei. Okay, also genug der Werbung dafür. Der Red Pitaya ist ein vollständiges Linux-System, in dem gibt es Ubuntu, Debian oder Alpine Linux. Wer kennt Alpine Linux? Oh, 3%. Alpine Linux ist ein super schmales, sehr leichtes Linux, eine Linux-Distribution, die ganz einfach aufgebaut ist. Und der Pavel Demmin, der hat sich entschieden, seine Amateurfunksoftware mit einem Alpine Linux zusammen nur noch zu verteilen. Tolle Idee, super geeignet. Und dann ist man allerdings, wenn man davon abweichen will, gezwungen, an der Stelle einige Dinge gegebenenfalls zu ändern. Ich komme zum Thema Messen mit dem Red Pitaya. Ich will darauf aufmerksam machen, auf einen Gerätetrend in der Messtechnik. Wir hatten ja heute Morgen einen Vortrag zum Thema Oszilloskop. Der hat das meinem Gefühl nach auch ganz gut herausgearbeitet. Geräte für einfache Ansprüche, insbesondere im Niedrigpreisbereich oder im Internet of Things-Bereich, haben immer weniger Bedienelemente. In früheren Zeiten waren da Berge von Knöpfen und alles Mögliche dran. Heute weg. Bildschirm war gestern. Ja. Hat man heute nicht mehr. Warum? Meine Studiker kommen ständig mit den neuesten Laptops, Smartphones und was nicht allem. Warum soll ich mir denn dann noch immer einen aktualisierbaren Bildschirm dazu besorgen als Messgerät? Das ist doch vor 2000. Ja. Okay, gut, kann man machen. Also der Gag ist, diese Dinger haben immer weniger Bedienelemente, vollständige Netzwerkfähigkeit kann drahtgebunden oder drahtlos sein, wenn man es richtig konfiguriert hat. Programmieren in Python oder eine Visa-Schnittstelle, wer kennt die Visa-Schnittstelle? Ja, die Messtechnik-Freak, die kennen das. Ne? Also Visa ist eine Erfindung von National Instruments, einem Hersteller, der Messgerätsysteme herstellt und der das vor langer Zeit mal erfunden und dann später in der Vereinigung mit allen normiert worden ist. Die Visa-Schnittstelle gibt es in Python. Ohne die National Instrument Bibliotheken lassen sich damit auch verwenden. Ja. Dann, im Wesentlichen haben Messgerät heute fast nur noch eine Webbrowser-Schnittstelle. Das heißt, ich gehe auf das Ding mit dem Webbrowser drauf und meine Bedienung mache ich im beliebigen Webbrowser. Damit ist es Smartphone-tauglich, Tablet-tauglich, Laptop-tauglich, was immer ich brauche. Ja. Das ist der Gag dabei. Gut. Messgeräte für das Half-Check bei uns sind in der Regel relativ niedrige Ansprüche bezogen auf die professionelle Messtechnik, sind flexibler Einsatz. Ich hab nicht viel Platz in meinem Check. Hallo, das muss ich doch mit meinen Kurzen teilen. Ja? Also habe ich die Schwierigkeit, dass ich dort an der Stelle sehr flexiblen Einsatz brauche. Ich kann mir da nicht 27 Kisten hinstellen, die meine Funktionen erfüllen. Nein, ganz wenig. Integration in ein Messgerät, ganz selten notwendig im Funkamateurbereich. Aber wer kennt SCPI-Schnittstelle? Ah, okay, sind mal so 5%. Ich will das jetzt nicht erzählen, was das ist. Es ist ganz schlichtweg eine standardisierte Schnittstelle, mit der man Messgeräte ansprechen, abfragen und die Messergebnisse in ein übergeordnetes Programm übernehmen kann. Das ist der wesentliche Gedanke. Man braucht dazu ein entsprechendes Serverprogramm. Das gibt es natürlich für ein Raspberry. Und dann kann man das Ding als SCPI-fähiges Messgerät benutzen. Oszilloskop, Generator, Spektrumanalysator, was immer man möchte. Alles drin enthalten. Oszilloskop, Specki, kennt jeder. Manch einer sagt, hätte ich auch gerne. Das ist ganz schick. Und mein Lieblingswerkzeug in der Funkwerkstatt ist das komplexe Wechselstrom-Ohmmeter. Manche Dinge nennen das etwas großsprecherisch ein Vektor-Netzwerk-Analysator. Und den gibt es mit ein und mehreren Toren. Ich nenne das Ding hier oder den Repeater, so wie es Pavel Demmin derzeit hergestellt hat, ist es ein Ein-Tor-Vektor-Netzwerk-Analysator. Da das in Python programmiert ist, kann man das Ding natürlich auch zum Zweitor machen. Das ist gar nicht besonders kompliziert. Ich habe auch noch keinen Studenten gefunden, der das machen wollte. Okay. Was kann man damit messen? Kabel kann man damit messen. Alle Bauteile, die man typischerweise als Widerstand mit Kondensator, parasitären Elementen, Spulen, Güte, was wir so alles kennen, als komplexe Bauteile kann man damit messen und dann eben Antennen als absolute Spitzendisziplin. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ich verquatsch mich. Mal kurzes Beispiel mit dem Ein-Tor-Netzwerk-Analysator, also komplexes Wechselstrom-Ohmmeter. Das Messdiagramm kennt ihr vielleicht, sieht so aus, oben induktiv, unten kapazitiv, eine Darstellung des Reflexionsfaktors. Wenn man viele Frequenzen hat, dann entstehen Kreise um das Zentrum, irgendwie sowas drumherum. Ja? Das ist so typisch. Urheber ist der Smith, Alternative ist das Buschbeck-Diagramm. Gibt ja viele Ältere, wer kennt das Buschbeck-Diagramm? Donnerwetter, 10%, ich freue mich. Der Buschbeck war übrigens auch der Erfinder des Power-Durchfluss-SWR-Meters. Ja? Also ein kluger Mann in den 30er Jahren hat der gewirkt. Smith-Diagramm einer defekten GPA-30, das ist so ein Multiband-Groundplane, für 2015-10 mit 11,1 Meter RG58-Koaxkabel, sieht dann so aus. Wenn man jetzt feststellt, die Punkte geringer Impedanz da, da und da, sind eben bei diesen Frequenzen eindeutig nicht die gewünschten Frequenzen des 20, 15 und 10 Meter Bandes. Das wäre ja der Teil. Deswegen, wenn man das Ding repariert, sieht es dann so aus. Und das ist jetzt tatsächlich der Sollbereich. Und jetzt kann man dahergehen durch eine dreizeilige Ergänzung des Programms von Pavel Demmin, rechnet man das 11 Meter und 10 lange RG58-Kabel mit Dämpfung und Phasenlage weg und das sieht dann so aus. Das ist das Grüne. Ja? Dann sieht man die Resonanzpunkte dort wieder entsprechend drin. Wie gesagt, sind 3 Zeilen Zusatzcode, fertig. Nächster Punkt. Ich habe mir herausgesucht, ein Messsystemaufgabe mit der EMV-Umgebung. Ihr kennt alle das in den Radio DRC und in der Clubzeitung beschriebene Problem. Wir wollen wissen, wie viel stört es eigentlich hier in Europa? Derzeit in den Amateurfunkbändern. Wer die Whisper-Ergebnisse der Polarbarke sich anguckt, weiß, was man hören kann, wenn man mal auf einem Kontinent empfängt, auf dem es keine Powerline-Anwendung gibt. Ihr glaubt gar nicht, was das Ding da alles hört. Es ist faszinierend zu sehen. Okay, gehen wir mal dazu. Was brauchen wir? Wir haben eben störende HF-Umgebung, VDSL mit OFDM, Powerline, nicht bestimmungsgemäße Spannungskonverter, die eben im preiswerten Angebot vom Chinamann geliefert, ohne Einhaltung von entsprechenden Normen, leider ein bisschen neben der Spannungskonversion noch andere Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Dann Leuchtmittel, da gibt es einen Beitrag, glaube ich mal, von dem Herrn Jirmann, der hat dazu ja auch mir hier schon mal was erzählt, dass eben solche Leuchtmittel manchmal außer Kontrolle geraten. Schwierigkeit bei allen diesen Dingern ist der intermittierende Betrieb. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wann sind die Störungen da und wann sind sie nicht da. Und da habe ich gedacht, ja, kannst du das eigentlich nachweisen bei dir zu Hause? Nö. Also machst du aus dem RedPitaya ein einfaches Messsystem, was das kann. Und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Der Lösungsansatz ist ein sogenannter HF-Schreiber oder Monitor, der das Geräusch bewertet und notiert. Erste Frage: Was soll es können? Naja, es soll eben, das war die Idee von Thilo Kotz in seiner Zeit beim EMV-Referat vom DRC, hat er diese Idee mal in der Diskussion mit mir aufgebracht, sagte, Mensch, man braucht doch so ein autarkes Gerät, kann man irgendwo hinstellen, nicht? Ich denke nochmal an mein Powerpack, ne? Irgendwo hinstellen, laufen lassen und nach dem Tag vorbeikommen und abholen. Das war die Idee. Einige Tage aufzeichnen, Auswertung gegebenenfalls sperren. Fragen dazu sind dann sofort, wie können wir die determinierten Signale, also Modulationssignale im Bande, wie können wir die erkennen und möglicherweise herausrechnen? Können Radioastronomiebereiche als Referenz gelten? Spannende Frage. Die Ergebnisse des HF-EMV-Monitors sind: Ist die Störung zeitlich befristet? Welche Frequenzbereiche sind betroffen? Wie entwickelt sich der Störpegel über Zeit, Monate, Jahre, wenn ich das Ding eben einfach dauerhaft mache? Und derzeit ist das ja genau die Diskussion im Vorstand des Radioclubs, soweit ich das verstanden habe. Es gibt ja schon die Veröffentlichung dazu, wie so ein Sensor, also eine Antenne aufgebaut wird. Die spannende Frage ist, wie geht es dahinter weiter? Das ist meines Wissens noch nicht geklärt. Mein Beitrag zur Diskussion ist das hier. Ja? Also, möglicherweise kann es sein, dass ich einen Empfänger als SDR-System nehme, als autarkes System, preiswert, leichter Nachbau, Integration in Speichersystem, einfacher Programmierung in Python, leicht von anderen zu ändern und anzupassen. Die Auswertung ist aber noch zu definieren, die Speicherung ist auch noch sowohl physikalisch als auch logisch zu definieren. Die Eigenschaften des Monitors müssen geklärt werden. Welche Bandbreite brauche ich? Welche Zeit zur Integration der Störenergie möchte ich haben? Und was ist eigentlich mit einfachen Systemen möglich? Mit dem RedPitaya kann ich einen Zeitausschnitt aufzeichnen. Den kann ich mit Hilfe einer Fensterung in die FFT überführen. Gegebenenfalls Integration über einen längeren Zeitraum durchführen. Bei einer Abtastrate von 125 Megasamples gelingt es mir, von 0 bis 62,5 MHz das gesamte analoge Band zu erreichen. Zeitliche Fensterlänge sind beim RedPitaya in der Standardkonfiguration 16.384 Zeitsamples. Das entspricht 139 Mikrosekunden. Und führt zu einer FFT-Auflösung von 7,6 kHz. Nun würde jeder sofort sagen, viel zu wenig für Amateurfunk. Wir funken doch nur mit 2 Kilohertz Bandbreite. Sag ich, Vorsicht, mal gucken. Okay, habe ich mir aber zur Frage gestellt, wie geht denn das? Die FFT-Binnenbreite ist eben zu klein, aber man kann natürlich auch was anderes machen. Wenn man nämlich ein anderes FPGA nimmt und ein etwas anderes Serverprogramm dazu lädt, wie gesagt, in Millisekunden zu ändern, ja, dann habe ich eine Möglichkeit, per DMA direkt in den Linux-Speicher zu schreiben. Die Geschwindigkeit des Dateisystems in Linux ist an der Stelle die Begrenzung. Das Ding kann auch über Netzwerk rüberschicken, aber die Tatsache, dass ich eben ein Sample mit 2 Byte habe und Schreibraten bis zu 30 MHz fehlerlos im Dateisystem unterkriege, im Burst auch 125, dann kann ich aber eine höhere Auflösungsgrenze erreichen. Die Aufzeichnung in dem folgenden Bild zeigt, hier sind mal 250 Hertz aufgelöst, ein Signal bei 1 MHz genau dargestellt und das ist der Bereich bis 62 MHz. Leider ist der Generator an der Stelle ein bisschen außer Kontrolle geraten und macht diese Oberschwingung. Das ist aber eine Generatorsache, keine Sache des Messsystems. Es gibt Bilder, wo das nicht auftaucht. Messaufbau in Bremen, Antenne auf dem Hausdach, Dauermessung über x Stunden, Einordnung der Störungen, dann eben so aufgebaut, die GP30, 10 Meter Koaxkabel, ein Vorverstärker, Red Pitaya, Jupyter Notebook mit einem Cron. Cron ist ein hinterlegtes Programm, was automatisch in einer definierten Zeit immer wieder Programme aufrufen kann und Ablage auf dem Dateisystem. Führt zu folgender Idee, Messung mit Vorverstärker, mit Vorverstärkung 22 dB, 8193 Frequenzpunkte mit Auflösung von 7,6 kHz und durch den Vorverstärker wird der Dynamikumfang etwas verschoben. Gucken wir uns mal so ein Bild von 14 MHz an. Hier sieht man wiederholte Messungen. Eine Messung sind an der Stelle 130 Mikrosekunden. Ich habe hier 4 Messungen dargestellt, die im Abstand von 4,7 Millisekunden aufgenommen worden sind. Und man sieht sehr schön, oh, das ist aber ganz schön unterschiedlich. Kann das sein? Komisch. Gut, Amplitudenunterschiede bis zu 30 Dezibel bei 14,2 Megahertz, da wird man sagen, so wohl nicht. Nächster Gedanke, welche Minimum des Geräusch, wenn also die Idee war ja, das Minimum des Geräuschs zu machen. Bei der Geräuschmessung machen wir eine zeitliche Integration. Wir machen etwas wie die Messung des Rauschens. Geräusch, Rauschen, vollkommen klar. Da muss ich also mehr als 130 Mikrosekunden Zeit aufnehmen. Was kann ich tun? Nun, ich kann mir überlegen, eine Mittelwertbildung für wiederholte Zeitabschnitte zu nehmen. Eine Tiefpassfilterung vermindert natürlich das Rauschen. Die Rauschbandbreite wird beeinflusst. Und ich kann etablierte Verfahren verwenden. Darüber möchte ich jetzt nicht detaillierter sprechen. 8 wiederholte Messungen innerhalb von 38 Millisekunden. Alle gemeinsam eingesammelt. Man sieht die unterschiedlichen Farben. Hier dargestellt, alle 8. Man sieht, okay, das ist ein ziemlich Gewackel, ziemlich breit, bis 62 MHz. Wenn ich jetzt das Minimum nehme von allen 8 Messungen, komme ich auf das Bild. Das Maximum ist so knapp 10 Dezibel größer. Maximum minus Minimum ist hier zu sehen. Okay, ich gehe mal schnell weiter. Die nächsten Bilder habe ich jetzt 64 Messungen und 256 Messungen gemacht. Also, sieht so aus. Seht? Da taucht plötzlich das Minimum ist hier hinten weg. Keine Lösung. Lösung ist diese, 64 Messungen in 295 Millisekunden aufgezeichnet. Hier alle 64, Maximum minus Minimum, ist etwas besser dargestellt. Die beiden Bilder sind nicht aussagefähig. Ich entscheide mich für eine andere Möglichkeit, nämlich diese hier. Nochmal 64 Messungen, jetzt gemittelt, diese 64 Mittel ergeben ein etwas klareres Bild. Hier kann man jetzt schon was erkennen. Ah ja, man sieht hier, bei 20 MHz ist ein Maximum, da gibt es Maxima, das zu einer bestimmten Zeit des Tages gemacht. Das schreit natürlich danach, immer 64 Messungen zu machen, diese zu mitteln, den Mittelwert zu speichern und dann viele Hunderte von diesen Speicherungen in ein gemeinsames Wasserfallbild zu übertragen. Sieht dann gleich so aus. Und hier will ich noch einmal gerade was zeigen. Hier gibt es eine schöne Absenkung bei 18 MHz. Nicht? Das ist in weniger als 3 Minuten Abstand sieht man hier noch deutliche Unterschiede. Binnen 3 Minuten sind die Spektren bei mir anders. Und zwar um Dezibel anders. Ja? Das gibt es noch am Tag wesentlich weitere. Okay, hier mal ein Beispiel, das Radioband im 17 MHz-Bereich, deutlich weniger. Und hier das schon beschriebene Wasserfallbild. Hier über 42 Stunden dargestellt. Man sieht hier solche etwas helleren Schattenbereiche. Hier etwas heller. Ja. Und damit sieht man die intermittierende Aktivität. Und hier herausgenommen die 42 Stunden. Jetzt mal das 20 Meter Band. Sehr schön zu sehen, die FT8 PSK-Ecke. Ja, da sehr schön zu sehen. Natürlich nur während der Zeit, wo das Band aktiv ist, am Tag. Die 0 Uhr sind hier um 18 Uhr an einem Tag gewesen und da geht es halt von 18 Uhr 40 Stunden weiter. Ja. Okay. Es gibt eine Vielzahl offener Fragen zu diesem EMV-Monitor-Verfahren, die noch nicht geklärt sind. Welche Bandbreiten brauche ich? Was brauche ich für Messwertgewinnung? Was will ich für die Kalibrierung tun? Welche Wiederholraten will ich haben? Und, will ich nicht vertiefen. Ich fasse zusammen. Man kann deutlich erkennbar Bandaktivität auch bei kurzen Zeitausschnitten feststellen und vor allen Dingen die EMV-Beiträge meiner Nachbarn sind deutlich zu erkennen. Es ist sinnvoll, eine Filterung und Mittelwertbildung zu machen. Zeitliche Abläufe und Störträger sind deutlich zu erkennen. Ich hatte das an diesem Beispiel von 20 Meter auf der vorherigen Folie gezeigt. Ich fasse zusammen. Der Radpitaya, haben wir gelernt, ist keine rote Drachenfrucht. Wir haben auch gelernt, dass man Client und Server prinzipiell dazu benutzen kann, um die Hardware sinnvoll zu steuern. Funken mit dem Radpitaya, mit der Pavel-Demmen-Software, messen mit dem Radpitaya, mit der Standardausstattung durch entsprechende Erweiterungen, leicht mit Jupyter Notebook zu bändigen. Und Jupyter Notebook lässt sich für einen EMVU-Monitor gut benutzen. Fragen dazu? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Lieber Michael, vielen Dank. Ich hoffe, du kannst auch diese Rauschquellen messen.
Oh, ich bemühe mich. Danke sehr. Ja, gibt es Fragen oder Anmerkungen aus eurer Sicht dazu? Ja, bitte. Der Radpitaya Open Source Software ist die Frage. Nein, der Radpitaya selber ist eine Open Source Plattform, die allerdings kommerziell mit den Schaltbildern angeboten wird, nicht aber zum Nachbau empfehlenswert ist. Man kommt bei diesen SMD-Bausteinen da nicht gegen an. Die Software selber ist im Wesentlichen Open Source. Man kann bei den Radpitayas auf GitHub nachgucken. Dort findet man alle Elemente, die die Radpitaya-Firma gemacht hat und kann sie selber verändern, wenn man möchte. Und es gibt eine Vielzahl, das alles, was Pavel Demmen gemacht hat, ist auf GitHub. Wer weiß, was GitHub ist? Okay, 90%. Also es ist für alle anderen ein Source-Archiv, in dem man Programme, Skripte, Folien, alles hochladen kann und was von allen dann leicht gelesen werden kann. Frage beantwortet? Andere Fragen? Ja, da hinten bitte.
Stichwort EMV-Monitor will ich dringend empfehlen, auf die einschlägigen internationalen internationalen Norm zurückzugehen. Dort wird mit einem CISPA-Detektor, der CISPA 16 zum Beispiel, eine 1-Sekunden-Messung gemacht. Das ist Integrationszeit pro Frequenz. Und es gibt die Aussage, man hat unter zum Beispiel CISPA 11, also ISM-Geräte, einen Zeitraum von 15 Minuten eventuell zu monitoren, ob sich das Gerät in irgendeiner Weise spektral zeitlich verändert. Wenn man das berücksichtigt, glaube ich, hat das ganze Programm einen viel höheren internationalen Akzeptanzwert in der Normung, denn in der Normung spielen sich zurzeit schlimme Dinge ab. Es herrschen nur noch Lobbyisten, Mord und Totschlag und die Fachtechnik ist fast.
Danke für den Beitrag, Dieter. Ja, das ist sehr gut. Ich habe das hier schlicht gezeigt, weil das ist mir 2 Tage vor diesem Vortrag eingefallen, diese 20 Folien zu machen. Ja? Und deswegen habe ich eben nur mal gerade 40 Stunden Messzeit gehabt. Sonst hätte ich da auch mehr genommen. Ne? Also wir sehen, da sind wir noch nicht mit der Diskussion am Ende. Da war noch eine weitere Frage, bitte. Ich habe nur wenig verstanden, weil es jetzt ein bisschen unangenehm laut geworden ist. Es ging, glaube ich, um 12 oder 14 Bit. Es gibt vom Red Pitaya mittlerweile eine 10-Bit-Variante und eine 14-Bit-Variante. Mein Freund Clemens Hese, DL2ZZ, der hat die 10-Bit-Variante ausprobiert. Zum Wispern reicht sie. Für das normale Funkgerät würde ich... Diejenigen, die heute Morgen den Vortrag von Reinhold gehört haben, haben gelernt, man kann trotz schlechter Auflösung des Analog-Digital-Umsetzers einen erheblichen Systemgewinn erzielen. Und das hier ist eine Möglichkeit, eine Antwort zu geben. Ich empfehle angesichts des geringen Preisunterschieds von 30% immer die 14-Bit-Variante für die Funkanwendung zu nehmen. Für die Messanwendung reicht die 10-Bit-Variante. Bei uns in den Grundlagen Elektronik wird mittlerweile das gesamte Messlabor mit Hilfe von Red Pitaya Experimenten gemacht. Es gibt nämlich für Kollegen hier im Kreise, hier gibt es super tolle Webseiten von Kollegen in Europa, die dieses Red Pitaya System dazu benutzt haben, die gesamten Fragen der Elektronik mit 40 Experimenten auf einer Webseite so zu dokumentieren, dass es Studentenversuche für 5 Semester Elektrotechnik sein könnten. Ja, also richtig gut und deswegen ist das für die Leute eine tolle Möglichkeit. Habe ich hier was übersehen an Fragen? Frage beantwortet? Okay, ja bitte. Das konnte ich leider jetzt nicht zeigen. Es gibt eine Standard-Flashcard von Red Pitaya OS von der Firma und dort gibt es einen Marketplace und in dem kann man Zusatzprogramme, zum Beispiel diese HP-SDR oder HD-SDR-Software für GNU Radio, kann ich anklicken, Install drücken, dann wird die installiert und dann kann ich auch einen Button ran drücken und dann ist das Ding da. Pardon? Ja, beim Raspberry hat man nicht diese Web-Oberfläche an der Stelle, ist aber beim Red Pitaya ist eine reine Web-Oberfläche mit dabei, damit sehr einfach verwendbar. Man kann damit auch Oszilloskop oder Spektrumanalysator oder andere Geräte in der Weise aufrufen. Klärt das deine Frage? Okay, danke. Ich sehe, ich muss abbauen, damit der Nächste zeitgerecht beginnen kann. Danke, man sieht sich.